Ihnen allen einen schönen Montagabend. Herzlich willkommen bei Wild umstritten. Wir haben drei sehr spannende Gäste bei uns und hoffentlich auch drei sehr spannende Themen. Der Familiennachzug nach Wien bzw. die Verteilung von Geflüchteten, Achtung, in Österreich, sorgt gerade für heftige Diskussionen. Ist die FPÖ, unser zweites Thema, in den Umfragen womöglich nur überbewertet? Der Druck jedenfalls auf die Blauen steigt enorm. Und wir sollten nicht bloß 32 Stunden pro Woche arbeiten, sondern 41, meint zumindest die Industriellenvereinigung. Das besprechen wir mit unseren Gästen heute Abend bei uns. Johanna Hager, Sie sind Journalistin bei der Tageszeitung Kurier und dort leiten Sie die Innenpolitik. Schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Dann freue ich mich über Gregor Schütze, PR-Unternehmer, auch im ORF-Stiftungsrat tätig. Schön, dass Sie da sind. Und ich freue mich sehr über Thomas Maurer, Staatskünstler, mehrfach ausgezeichneter Kabarettist. Schön, dass Sie da sind. Unser erstes Thema, das ist am Wochenende bereits ganz schön intensiv diskutiert worden, rund um den Familiennachzug und den damit in weiterer Folge verbundenen Zuzug nach Wien, schlägt AMS-Chef Johannes Kopf im Nachrichtenmagazin Profil das Folgende vor. Die Länder, also die Bundesländer, könnten eine Vereinbarung schließen, nach der nur jenes Bundesland, in dem während des Asylverfahrens der Wohnsitz lag, auch für die Mindestsicherung an Flüchtlinge zuständig ist. Herr Schütze, das würde verhindern, meint Johannes Kopf, dass jetzt ganz, ganz viele Flüchtlinge einfach nach Wien gehen, weil sie an sich nur in dem Bundesland Mindestsicherung bekommen würden, wo sie auch den Asylantrag gestellt haben. Gute Idee, schlechte Idee?
Also ich glaube, grundsätzlich muss man das Thema ein bisschen größer aufreißen, damit, glaube ich, auch die Zuseherinnen und Zuseher verstehen, worüber wir diskutieren. Wir haben in Österreich leider das Problem, dass die Sozialhilfe für Asylwerber oder auch negativ beschiedene Asylwerber nicht einheitlich während oder unter den Bundesländern geregelt ist. Das führt dazu, dass zum Beispiel, wenn in Oberösterreich jemand einen negativen Asylbescheid bekommt, er aus der Mindestsicherung rausfallen würde und in Wien aber dem nicht so ist. Und was passiert dann dementsprechend leider, wissen wir, dass die Personen dann mit dem negativen Asylbescheid in der Hand aus Oberösterreich beispielsweise sich in den Zug setzen und nach Wien fahren und dort die Mindestsicherung erhalten. Mhm. Ich will das jetzt gar nicht bewerten, gut, schlecht, aber das ist das Problem, warum Wien eine enorme Sogwirkung in diesem Feld erzeugt und warum gerade der Druck in Wien so steigt. Wir haben drohende Containerklassen, wir haben ein drohendes Thema auch im Bereich des Unterrichts.
Zu wenig Personal,
zu wenig Infrastruktur bis hin zu, das sind die neuesten Zahlen offenbar, mehr als ein Drittel der Volksschüler in den ersten Klassen sind außerordentliche Schüler, weil aufgrund der mangelnden Deutschkenntnisse können sie dem Unterricht leider nicht folgen. Und das alles spielt sich in der Stadt ab. Mhm. Und aus dem heraus kam dann der Vorschlag von Johannes Kopf, den ich per se sehr klug finde, weil es braucht hier eine Änderung der Regelungen, weil sonst kriegen wir in den Ballungsräumen ein Riesenproblem.
Weil Sie das gesagt haben, wir haben eine Grafik vorbereitet, wo man sieht, dass unter allen Asylanträgen, die da jetzt gerade gestellt werden in Österreich, rund ein Drittel auf Kinder unter 7 Jahren fällt. Das bedeutet, Schule ist hier ein ganz besonders wichtiges Thema. Und Herr Maurer, wenn ich mit Ihnen gleich weitermachen darf, wenn das so ist, wie der Herr Schütze jetzt sagt, dann ist das Problem aber hausgemacht. Gibt es halt in Wien mehr Sozialleistungen?
Naja, es gibt immer die Frage, wo ortet man das Hausgemachte? Ortet man das in Wien? Ortet man das in Oberösterreich? Oder ortet man das im, wo ich es mal ansiedeln würde, komplett dysfunktionalen österreichischen Föderalismus? Mhm. Und das ist ja auch nicht so, also das muss man realistisch sehen, die Leute kommen ja, also das ist in dem Fall sicher was anderes abgelehnt und in Oberösterreich, wo man halt auf Django macht, fremdenrechtlich, gibt es gar nichts mehr, dann würde ich mich in der Situation natürlich auch wohin begeben, wo es auch Geld noch gibt. Aber tatsächlich ist Wien natürlich wie überall das attraktivste Ziel in einer großen Stadt. Wirst du Leute aus deiner Community finden. Da wird es Leute geben, mit denen du dich leichter verständigen kannst, die Strukturen schon ein bisschen kennen, die dir ein bisschen weiterhelfen können. Also ich glaube, es gibt, egal wo Leute Asyl suchen, werden sie sich in der Regel, was das nichts gegen Christkirchen, aber wenn ich in einem fremden Land strande, dann würde ich auch versuchen, irgendwo hinzukommen, wo eine Konzentration an Leuten und wo ich vielleicht auch Menschen meiner Herkunft finde.
Also gut, Frau Hager, jetzt habe ich zwei Fragen mehr oder weniger nicht beantwortet. Ist das eine gute Idee, diese Wohnsitzpflicht, ja, beziehungsweise das Problem im Haus gemacht irgendwie? Oder auch nicht, wie Herr Maurer sagt, weil nun ja, Wien ist nun mal eine Millionenstadt, die einzige, die Österreich hat. Dass dann da viele geflüchtete Menschen hingehen, kann dann so gesehen nicht überraschen.
Aber wie es der Gregor Schütze gesagt hat, wenn wir das Ganze größer sehen und wenn wir davon ausgehen, was einfach der Hausverstand besagt hätte, aber bei uns einfach, apropos Föderalismus, nicht der Fall ist, ich in Wien mehr für einzelne Kinder bekomme als in einem anderen Bundesland, wäre ich ja als jemand, der um Asyl geworben hätte als Frau, ja blöd, würde ich dort nicht hingehen. Wäre es aber überall in allen neuen Bundesländern gleich, hätte ich dieses Hauen und Stechen nicht und würden sich die Menschen verteilen. Gäbe es zum Beispiel in Grieskirchen eine Community, ja, kann man mit dem von der ÖVP, der da eine Alleinstellungsmeinung hat, mit dem Gemeindebundpräsidenten, der sich auskennt, weil er die Oberhoheit oder quasi spricht für so viele tausend Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, wissen, dass Integration im kleinen Rahmen viel eher funktioniert als in einer Großstadt, wo ich weiß, dass es in Ghettoisierung enden wird. Und wird dem Problem gar nicht mehr Herr werden, weil irgendwann werden diese ein Drittel, von denen der Gregor Schütze gerade gesprochen hat, in den Klassen vielleicht mehr als ein Drittel und irgendwann die Hälfte der...
Also ein Drittel außerordentliche Schülerinnen und Schüler, die halt einfach noch nicht also Deutsch genug können.
Dann brauche ich, weiß nicht, ukrainisch sprechende oder arabisch sprechende Lehrerinnen und Lehrer, die dort unterrichten, obwohl es Teil der Integration sein sollte, die hiesige Sprache zu sprechen, weil... Unsere Lehrer werden aller Voraussicht nach jetzt nicht fremde Sprachen lernen, um den gekommenen Kindern die Fächer beizubringen.
Also das wäre schon viel passiert, wenn genug da wären.
Zweifelsohne. Zweifelsohne.
Also. Na gut, gehen wir aber nochmal zu dieser Wohnsitzpflicht da zurück. Herr Schütze,
SPÖ... Die müsste natürlich längst eingeführt sein und ich finde es wahnsinnig schade im politischen Diskurs, weil uns dieses Thema schon seit Jahren, Jahrzehnten begleitet und voraussichtlich weitere Jahrzehnte begleiten wird, dass nicht dem Herrn Kopf einfach auch, seitdem er das vorgeschlagen hat, immer jetzt nur mal ein Gegenwind kommt, sondern versucht wird, dieses Thema auf politischer Ebene mit Sachargumenten zu diskutieren. Das also findet ja außer hier jetzt nicht statt. Und das ist ja das Tragische.
Sehen Sie gut, dass es wild umstritten gibt?
Nein, aber es wird in der Sekunde abgewürgt und es gibt nur mal eine Patschelung. Gibt es oder gibt es nicht? Aber kann man versuchen, sich zu committen, zu einer Lösung zu finden?
Wir bräuchten Legislativkompetenz.
Wir hier am Tisch jedenfalls.
Ja, okay, gut. Dazu äußere ich mich aus rechtlichen Gründen lieber nicht. Aber ich möchte es gerne unterstützen, was Sie sagen, Frau Hager, weil der Gesundheits- und Sozialstadtrat der Stadt Wien, Peter Hacke, SPÖ, ja, der sagt zum Beispiel, zu dem Vorschlag von Johannes Kopf genau das. Wir brauchen keine hilflosen Vorschläge von Bundesseite. Das ist zwar lieb, bringt uns aber nicht weiter. Ist es genau das?
Naja, das ist natürlich schon insofern kurios, als dass der Wiener Landtag heute einen recht ähnlichen Vorschlag von Johannes Kopf positiv beschlossen hat.
Okay.
Also, aber das ist ja auch das, was wir aus der Stadt hören, dass sich die Stadt bzw. vielmehr die SPÖ Wien ja auch nicht mehr einig. Weil gerade in den großen Flächenbezirken merken ja die Politiker vor Ort, dass hier der Druck aus der Bevölkerung steigt, dieses Problem zu lösen. Und dieses Problem muss man österreichweit natürlich in den Griff bekommen, weil sonst hier der Ballungsraum Wien, und jetzt breche ich eine Lanze für Grieskirchen, weil ich bin in der Nähe dort aufgewachsen.
Ich habe es befürchtet, das sitzt sicher in Grieskirchen. Ja, bitte.
Nein, aber der Ballungsraum Wien kriegt sonst langfristig ein großes Problem. Der Herr Maurer hat völlig recht, natürlich ist Community und eine bestehende größere Community auch ein Anziehungspunkt. Aber am Ende des Tages ist es für jede Familie per se in erster Linie, wo bekomme ich denn eine finanzielle Unterstützung in meiner Lebenssituation? Ganz logisch und nachvollziehbar, wie die Frau Hager das gesagt hat. Und wenn österreichweit die finanzielle Versorgung gleich geregelt ist, dann fällt mir ein Aspekt, warum ich in die Bundeshauptstadt kommen sollte, mal weg. Und das muss man jedenfalls
aber
angehen.
Aber Herr Maurer, man muss Wien insofern wirklich loben, weil Wien ist das einzige Bundesland von allen neunen, das die Asylquote erfüllt.
Ja,
und zwar wir auch noch mit
Notgedrungen übererfüllt, ja, weil die anderen alle auslassen.
Ja, nur und zwar, Verzeihung, zum Loben ist es nicht. Weil warum ist es denn so hoch? Aufgrund der Sozialhilfe. Das ist nicht durch eigene Anstrengung und Tore
gut
öffnen.
Die Frage wäre noch weitergegangen. Aber gut, also wir loben erstmal Wien mit 197%. Wir loben Wien nicht, weil der Herr Schütze sagt, na gut, ist eh klar, wegen diesen hohen Sozialleistungen. Ich stelle jetzt nur die Frage, Wien macht doppelt so viel, als es tun müsste. Es gibt aber eben viele Wienerinnen und Wiener, die sagen, du, freilich, wir helfen gerne, aber wieso sitzt jetzt mein Kind plötzlich in einer Containerklasse? Oder wieso muss ich mein Kind jetzt in einer Klasse integrieren, wo vielleicht schon zu viele Kinder sitzen, die nicht Deutsches
naja, Muttersprache haben? Naja, aber da war ja, bei all diesen Dingen war ja Vorlauf. Ne? Also gut, die Ukraine-Krise hat man so nicht kommen sehen, dass da sehr viele ukrainische Kinder dabei sind. Davon gehe ich mal aus. Ich habe jetzt die Zahlen nicht extra nochmal ausgehoben. Und das Zweite ist, dass es jetzt offenbar eine Welle von Familiennachzug gibt, von Asylberechtigten.
Der vollkommen rechtens ist.
Syrien, der vollkommen rechtens ist. Genau. Und eigentlich, muss man sagen, demografisch sogar eine gute Nachricht. Also weil, sagen wir mal, sechs- oder unter Sechsjährige sind sicher auch leichter zu integrieren. Und da ist leichter, das ist genau in dieser demoskopischen Gruppe, die uns allen am Herzen liegt, damit irgendwann einmal Pensionen überhaupt noch ausgezahlt werden können. Es sei denn, bis dahin hätten sowieso die KI-Roboter übernommen, aber das ist wieder ein anderes Thema. Also eigentlich im Grunde gar nicht so eine schlechte Nachricht, einen wenn auch importierten Kinderschub zu haben. Nur die Lehrer sind nicht da, das ist die Hauptsache. Ich glaube, dass alles andere wäre lösbar und sei es zur Not in Überbrückung, weil das ja jetzt gerade eine Welle ist, seien es Assistenzlehrer. Ich bin überzeugt, es gibt ganz viele Lehrer und Lehrerinnen im Asylverfahren oder mit einem Aufenthaltsstatus, die bei uns nicht unterrichten dürfen, weil die Papiere nicht gelten. Mhm. Weil das könnte man theoretisch auch sagen, okay, wir haben jetzt eine Welle, das hilft sicher, wenn man so ein Genie hat. Aber es hätte schon genügt, rechtzeitig auch nur deutschsprachige Lehrer einzustellen und natürlich eben diese ganzen Integrationsprojekte.
Ja, wobei hier haben wir Frage eigentlich genau den gegenteiligen Trend.
Stattdessen haben wir diese Fremdsprachenklassen eingeführt, die ganz offensichtlich nach Meinung aller Bildungsexperten nicht funktionieren. Aber justament gemacht werden, weil das irgendwie dem Bauchgefühl einer vermuteten, wahrscheinlich nicht einmal wirklichen Mehrheit mehr entspricht. Mhm. Und das ist alles, ich meine, mein ältestes Kind war in der Ära Gera Volksschüler und da kann ich mich noch an die Appelle der Frau Gera erinnern, nur ja nicht Lehramt zu studieren. Ja, das aber, ist schon auch ein Aspekt. Ja. Das dauert dann halt ein bisschen und dann fällt es einem Schädel. Aber, weil dann aber, gehen aber die jetzt, einen in Pension aber Hagen, und die anderen haben nie Lehramt studiert.
Ja. Aber dennoch, Sie sind gut meiner Frage ausgewichen, nur dennoch, das ist, ich bin mir ziemlich sicher, dass auch die Zuseherinnen und Zuseher natürlich wollen, dass jedes syrische Kind, in diesem Fall ukrainisches Kind, hier möglichst gut betreut wird. Die Lehrerinnen und Lehrer sind nicht hier. Es sind die Klassenräume nicht mal hier, man braucht Containerklassen. Und wie kann die Stadt Wien das jetzt irgendwie ausgleichen, wenn natürlich auch die Wienerinnen und Wiener für ihre Kinder die besten Lehrerinnen und Lehrer und nicht bloß Assistenzlehrer haben wollen, weil sonst niemand mehr das macht?
Ja, das eine wird wahrscheinlich dazu führen, dass Menschen, die es sich leisten können, in eine Privatschule gehen, dann umgehe ich das Problem für das jeweilige Kind oder Problem diese Sprachbarriere, ändert aber nichts an der Tatsache, dass, wie der Herr Maurer sagt, der Vorlauf, den wir jetzt bräuchten, also die werden ja jetzt dann eingeschult, sind jetzt im Kindergarten. Also wir laufen Gefahr, da Generationen an Kindern, migrantischen Kindern wie österreichischen Kindern zu haben, die in den Schulen nicht adäquat das lernen, was sie lernen sollen, weil wir das Personal nicht haben und weil wir keine Politik hatten, die vorausschauend geplant hat. Und wenn wir das jetzt nicht gleich machen und die nächste Regierung es macht und Geld in die Hand nimmt, dann haben wir das gleiche Problem, wie wir es, glaube ich, bei der Pflege ja auch schon haben. Und wir tun immer so, 20, 30 werden dann ganz viele Menschen gebraucht werden. Wir suchen jetzt schon Pflegekräfte in Vietnam und auf den Philippinen. Ich möchte nicht wissen, wie sich das Personalproblem darstellt. Nachdem wir es jetzt schon so durchdiskutieren, hat ja auch kein Mensch das Animo, in eine Schule oder Lehrer zu werden. Außer du sprichst zum Beispiel beide Sprachen und hast ein unglaubliches Begehr und ein Verantwortungsbewusstsein dir und dem Leben gegenüber kleinen Menschen, was mit auf den Lebensweg geben zu wollen. Aber derer gibt es sicher viel zu wenige, sonst hätten wir das Problem also, ja jetzt nicht.
Ich sehe, wenn ich Ihnen beiden zuhöre, da gibt es einfach Versäumnisse aus der Vergangenheit. Und SPÖ-Chef Andreas Babler war ja vor uns in der Sendung in Heiß umfedet zu Gast. Und da haben wir ihn natürlich auch jetzt genau zu diesem Thema Verteilung von Geflüchteten im Land befragt.
Wir haben unterschiedlichste Situationen. Wir haben Bundesländer, die eigentlich die bestehende Wohnverpflichtung, Wohnsitzverpflichtung auch aushöhlen. Gibt ja schon eine. Ist ja nicht so, dass es nicht eine geben würde schon. Das ist in der Politik manchmal ein bisschen verkürzte Diskussion. Und jetzt geht es darum, einfach alle miteinander Möglichkeiten zu finden. Die Flüchtlingszahlen sind so niedrig wie schon lange nicht. In Österreich ist es trotzdem ein hohes Thema. Also ich kriege ja jeden Tag sozusagen aktuelle Zahlen, sozusagen, was die Flüchtlingszahlen anbelangt. Das größere Thema ist, dass wir eine gute Lösung finden in der Arbeitsmigration und in der Integration in Österreich. Da haben wir jetzt über 20 Jahre ÖVP und FPÖ Zuständigkeiten im Innenministerium und wir haben große Aufgaben, um es höflich zu sagen. Das heißt, man hat nichts weitergebracht.
Herr Schütze, also Andreas Babler, wenn ich ihn richtig interpretiere, sieht kein Problem, aber wenn es doch eines gibt, sind ÖVP und FPÖ schuld.
Ja, das ist im Zweifel immer so. Ja, also bis hin zu, ich war ja selber ein Volksschüler an der Ära Gera. Ich glaube jetzt nicht, dass das Problem in Wien deswegen akut ist, weil die Liesel Gera vor 30 Jahren Bildungsministerin ist. Ich glaube, da macht
man. Wenn man Bildungskarrieren aufrechnet, das hat einmal 10 Jahre auch Nachwuchs abgeschreckt und dann ist eine Alterskohorte in Pension gegangen und keine nachgerückt.
Es ist
nicht der einzige, aber sicher wunderbar. Mit ein Aspekt.
Es ist wunderbar, wenn man so die schwarzen Beta-Karten verteilt. Ja, es löst das Problem noch nicht. Ja,
und ich glaub, wenn ich in einem Ministerium sitze, muss ich damit rechnen, dass ich dann vielleicht die schwarze Peterkarte kriege.
Wunderbar, mit dem rechnen Politiker ganz sicher sogar, ja, beziehungsweise pro futuro, aber es löst das Problem trotzdem nicht. Mhm. Und wenn man, glaube ich, heute nach Wien hinausgeht, dann ist das Problem akut. Ja? Und ob jetzt wer auch immer, Innenminister, Bildungsminister, was auch immer, ich glaube, die Wiener Stadtregierung ist die jetzt gefordert ist, da eine Lösung zu haben, weil wenn sie es nicht bald hat, wird sie ein eklatantes Problem aus ihrer eigenen Bevölkerung, vor allem in den großen Bezirken, bekommen.
Aber wie kann denn diese Lösung zum Beispiel aussehen? Weil ich glaube jetzt nicht, dass die Stadt Wien das nicht lösen möchte.
Naja,
sie braucht wohl auch Hilfe.
Sie hätte, wenn man technisch wird, sie hätte gesetzlich wunderbar die Möglichkeiten, das zu tun. Ja? Also es gibt eine Grundsatzgesetzgebung vom Bund, was das Asylsystem betrifft, und dann eine ausführende Ländergesetzgebung. Und Wien ist die einzige, die Grundsatzgesetzgebung des Bundes in eine Ländergesetzgebung nicht ausgeführt hat. Und deswegen gibt es dementsprechend die hohen Sozialleistungen und deswegen gibt es dementsprechend die hohe Sogwirkung. Komplizierter wird es leider nicht. Mhm. Ja?
Okay, Herr Maurer, das bedeutet, Wien ist halt ja zu freundlich, also oder zu wenig unfreundlich?
Man müsste den Leuten nur genug Geld wegnehmen, dann ist das Bildungsproblem gelöst. Man ist kurz zusammenfasst.
Jetzt ist die Frage, ist das kabarettistisch oder zynisch? Ja, ich würde beides ablehnen. Aber der Punkt ist schon der, es gibt, glaube ich, aktuell in den Zahlen sehen wir die Asylanträge per se. Mhm. Ja, gehen zurück. Das heißt...
Spielen wir das kurz zu, weil Sie das sagen, Herr Schütze. Weil es tatsächlich auch das, was der Herr Babler gesagt hat, ist so gesehen nicht falsch. Weil die Asylanträge sind jetzt an sich nicht das große Problem. Wenn wir uns das ganz kurz anschauen, hier sehen Sie die Asylanträge in Österreich pro Monat. Das beginnt im Jänner 2023, ist dann im Oktober letzten Jahres auf 9.900 gestiegen. Ist auch nicht so die große Zahl. Und jetzt zum Beispiel im März, da haben wir die letzten aktuellen Zahlen, nicht mal 2.500. Das ist das, was Sie meinen, Herr Schütze. Also die eigentliche Zahl ist jetzt nicht das große Problem.
Genau, also man sieht, und da gab es heute, ich habe das noch gelesen in der Statistik, es gibt, wenn man beispielsweise das Burgenland vergleicht, wenn man den März 2023 zu 2024, gab es letztes Jahr über 1.000 Aufgriffe, im März 2024 diesen Jahres gab es nicht einmal 100. Mhm. Das heißt, man sieht, die Maßnahmen des Innenministeriums gegen Schlepperwesen etc., die greifen. Das Problem, das jetzt kommt, ist das ganze Thema Familiennachzug, wo die Runde ja einstimmig der Meinung ist, zu Recht, ja, auf das gibt es einen Anspruch, aber die Frage, wohin ziehen denn diese Familien nach, kehrt einfach jetzt grundsätzlich gut geregelt.
Ja, aber da kam jetzt gerade ein Lach raus, das habe ich mitgekriegt.
Also ja, weil die Abschreckungsmaßnahmen vom Herrn Kahner jetzt dazu geführt haben, dass die Zahlen so sind. Ich glaube, dass die Schmetterlingstheorie besagt, alles kann ganz große Auswirkungen haben, aber dass es der Herr Kahner ist, der dafür gesorgt hat, dass jetzt die Asylzahlen nach unten gehen, möchte ich milde bezweifeln. Aber das war gar nicht so. Der ist mir wirklich rausgekommen.
Ja, das ist ja auch in Ordnung.
Vielleicht war es die Frau Gera dann in dem Fall.
Gera ist aber auch nicht schlecht, muss man sagen. Nein, Frau Hager, Sie sind hier
wieder zurück zum realistischen, ganz neutralen.
Ja.
Ja. Nein, ich glaube, dass wir... Erstens, wir müssen gewahr sein, dass es natürlich jederzeit wieder zu einer Migrationswellenbewegung kommen wird, weil wir in einem geopolitisch so unsteten Zeiten sind, dass wir nicht wissen, wann denn wieder wer sich von seiner Heimat entfernen wird, aus welchen Gründen immer. Was Wien, aber auch der Herr Bolaschek, also wir alle gemeinsam, sich zusammentun müssen und jetzt handeln, weil wenn wir jetzt ein Semester, zwei Semester, Schulsemester verlieren, die Kinder dort nicht Deutsch lernen, wenn sie denn jetzt hier bleiben, die Eltern auch hier nicht arbeiten dürfen, dadurch auch kein Animo haben müssen, die Sprache zu erlernen, weil sie auch gar keinen Grund haben, die Sprache erlernen zu müssen, weil man sich radebrechend entweder mit Englisch bei uns durchgefrettet oder, was mittlerweile ja auch schon der Fall ist, in größeren Wiener Krankenhäusern müssen sie, wenn sie ausfüllen, was sie haben, ja, und ihre E-Card herzeigen, kriegen sie das in ganz vielen unterschiedlichen Sprachen. Mhm. Das heißt, es gibt gar keine Notwendigkeit, weil du, und dann, wenn du in großen Communities lebst, die Sprache zu erlernen, von dieser Leitkultur, die in die Hosen gegangen ist, die ÖVP ins Treffen führen wollte, rede ich gar nicht. Aber das hat ja alles eine in sich Konsequenz, die wir uns gar nicht ausmalen können. Wenn die jetzt nicht zu Potte kommen, wie die Deutschen sagen würden, kannst du die Integration, glaube ich, aber in der Bundeshauptstadt knicken.
Ich unterstütze Sie diesbezüglich sehr, aber wir sind in einem Wahljahr. Also ich glaube nicht, dass viel passieren wird.
Ja, grob fahrlässige Ideen werden Blüten treiben. Weiterhin, leider.
Mhm. Ja, also da kann ich nur anhängen. Es wäre natürlich, müssten jetzt, genauso wie halt, wenn man einen Wassereinbruch im Keller hat,
genau, machst du's jetzt.
Verschiebt man das nicht auf bis der... Im Eigentumswohnungskomplexen gibt es dann immer irgendeinen Haussprecher, bis der neu gewählt ist, sondern dann fängt man an schöpfen und das wäre jetzt natürlich gefragt.
Holst du jetzt Menschen aus der Pension, die möglicherweise unterrichtet haben? Hast du jetzt...
Ich weiß nicht, ob Sie das beantworten können, aber das sagt die Stadt Wien zum Beispiel auch oder eben Stadtrat Hacker. Ja, der Bildungsminister Martin Polaschek, der sei da jetzt untergetaucht, das sagt der Herr Hacker. Aber müsste der nicht tatsächlich in die Gänge kommen? Könnte der Bildungsminister hier etwas bewegen jetzt noch vor der Wahl?
Also die Bildung in dem Stadion, ja, nämlich erste Volksschulklassen etc., ist halt klar Landessache. Okay. Nur allein die Debatte, insofern, ich finde den Vergleich wunderschön. Jetzt wäre es so, wie wenn der alte Haussprecher zum zukünftigen Haussprecher sagt, du, der vorgängige Haussprecher, sollte man fragen, ob man vielleicht schöpfen. Ja? Also die Debatte ist total unsinnig. Ja? Die Frage ist tatsächlich, wie kriegen wir das Problem jetzt in den Griff?
Das heißt... Als gelernter Österreicher, sagt die Frau Glawischnig immer hier, es wird einmal nichts passieren.
Was tragisch wäre.
Als gelernter Österreicher wird irgendjemand aus der Zivilgesellschaft, irgendjemand couragiert, da irgendeinen Elternverein gründen und vielleicht für irgendeinen Schulsprengel.
Es werden wahrscheinlich einmal mehr Freiwillige sein. Ja,
tatsächlich. Und das ist Schande über das System, das dafür gewählt wurde und dem man das Vertrauen geschenkt hat, diese Aufgaben zu erfüllen.
Und insofern finde ich die Verschuldensfrage gerade in einem Wahljahr nicht ganz unerheblich. Ja. Natürlich ändert es jetzt nichts akut, aber wenn man schon von politischer Verantwortung spricht, dann sollte man das Heferl gelegentlich auch austrinken.
Mhm. Herr Maurer, es gibt jetzt Rufe, ganz einfach generell den Zuzug nach Österreich zu bremsen, Stichwort Obergrenze. Da gibt es aus dem Burgenland hier einen Vorstoß oder einen erneuten. Roland Fürst, der ist Klubobmann der SPÖ im Burgenland, meint, das Burgenland könnte da für sich selbst eine Quote einführen. Statt der bisher 800 Menschen würde das Burgenland dann nur mehr 340 Menschen pro Jahr in der Grundversorgung betreuen. Das entspräche dann in etwa jenem Schlüssel für das Land, wenn es eine bundesweite Obergrenze von 10.000 gäbe. Also würde das Sinn machen zu sagen, du, wir kümmern uns jetzt um die Menschen, die einfach da sind und schauen, dass möglichst wenige Menschen nachkommen, damit das eben System nicht überfordert wird?
Darf ich passen, eine Meinung zur Äußerung eines burgenländischen Regionalpolitikers zu einem zumindest europäischen, weit aber globalen Problem zu haben? Ich meine, ich weiß, ich sitze hier, um eine zu haben, aber ich würde da gerne mal einfach weitergeben.
Sie geben einfach weiter. Gut.
So geht es jetzt.
Das merke ich mal.
Verdammt, diese Sitten.
Aber so. Ist dieses Zitat nicht symptomatisch dafür, dass Österreich jetzt genau das am burgenländisch so lösen will, wie die europäische Wertegemeinschaft und die Staaten der Europäischen Union versuchen, sich das immer wechselseitig hinzuschieben. Wir sind jetzt die Guten und wir lösen das jetzt innerhalb, aber wir sind uns nicht so ganz eins. Und ja, wir sind an der Grenze und deswegen, wir haben unser Plan soll erfüllt, die anderen haben es übererfüllt. Und so wie der Gregor Schütze vorhin gesagt hat, in Wien, das ist kein Grund, sich auf die Schulter zu klopfen, sondern ist eine Schande. Kriegen wir es nicht einmal im europäischen Miniland gebacken, das gleich zu verteilen, erwarten wir es von der Europäischen Union, das ist nämlich immer die Europäische Union schuld, dass irgendwas nicht funktioniert.
Das ist ein guter Punkt, den gebe ich gleich weiter. Möchten Sie das Burgenland kommentieren oder jetzt eben diesen Vorstoß aus dem Burgenland? Du, Freunde, wir brauchen Obergrenze, 10.000.
Na, also der Herr Maurer hat ja die Nonsens-Joker-Karte gezogen. Ja, den nehme ich auch, ja, weil ich glaube, wir haben an diesem Tisch in veränderten Runden, glaube ich, mittlerweile sicher 3 oder 4 Mal über die Obergrenze diskutiert. Ja. Und gemeinhin weiß jeder, das funktioniert nur europäisch. Damit jetzt ein inhaltlich korrekter Satz bitte auch dazu fällt. Die Obergrenze funktioniert nur europäisch und nur gemeinsam mit einem funktionierenden Grenzschutz. Eine nationale Obergrenze ist einfach unsinnig, menschenrechtswidrig und, Verzeihung, auf gut Österreich, ein Blödsinn. Ja. Aber in der politischen Debatte...
Aber wer weiß, ob es nicht eine burgenländische Obergrenze dann geben könnte. Aber lassen wir das lieber, bevor das...
Zaun, ja.
Tüdel mit Seitenteilen, das war, stand schön. Aber dann damals
in Steiermark. Nämlich also, dass ja, vielleicht ja, auch die steirisch-burgenländische Grenze bewacht wird und so. Das
gut, wir wollen es nicht ganz vor übertreiben, aber danke, Herr Maurer. Wir schauen einfach zu unserem nächsten Thema. Wir befinden uns ja, falls Sie es nicht wussten, in einem Superwahljahr. Und in allen Umfragen, falls Sie es nicht wussten, liegt die FPÖ ganz klar in Front. Wir werfen da einen Blick drauf mit 29% Würde. Die FPÖ würde jetzt gewählt werden, die Wahl gewinnen, mit mehr als nur Respektabstand ÖVP und SPÖ bei 21-22% dahinter, Grüne näher bei 9-10%, KP würde nicht in den Nationalrat einziehen, die Bierpartei dagegen schon. So, interessant ist aber, wenn man sich diesen blauen Höhenflug da anschaut, dass weder in Salzburg noch in Innsbruck die Blauen bei den dortigen Kommunalwahlen eigentlich ein gewichtiges Wort mitgesprochen haben. Währenddessen gibt die ÖVP derzeit fast täglich eine Pressekonferenz, in der sie versucht, FPÖ-Chef Herbert Kickl unter Druck zu bringen. So zum Beispiel auch heute. Hören Sie mal.
Er war zum einen Abgeordneter zum Nationalrat und zum zweiten war er auch freier Mitarbeiter, und das ist auch nicht ganz unspannend, der FPÖ Wien und hat dort, und das musste er ja auch bekannt geben, enorm hohe Gehälter bekannt gegeben. Mehr als 10.000 Euro, das sind diese Einkommenskategorien, die dem Parlament gemeldet werden müssen. Das heißt, der Herr Kickl hat selber, wenn man beide Einkommen zusammenzählt, circa mindestens 20.000 Euro im Monat verdient. Und für mich ist er dezidiert mit diesem Einkommen ein Gagenkaiser, das ist festzuhalten. Er hat damit wesentlich mehr verdient als ein Landeshauptmann, er hat wesentlich mehr verdient als ein Minister.
Herr Maurer, warum schießt sich aus Ihrer Sicht die ÖVP derzeit so derart auf Herbert Kickl ein? Weil, ich glaube, das wissen wir alle am Tisch, die FPÖ wäre vermutlich für die ÖVP nach der Wahl ja da mal naheliegendste Koalitionspartner.
Also Strategieberater der ÖVP bin ich nicht.
Da habe ich Sie ja auch gefragt. Ja,
da rätsle ich an Film. Also das beginnt damit, dass man nach dem Abgang von Kurz es verabsäumt hat, die Partei irgendwie neu aufzustellen oder ein neues Image zu geben, neue Inhalte und Schwerpunkte zu setzen, sondern man bleibt dabei, dass man die Playmobil-Variante der FPÖ ist. Und daraus entsteht offenbar der besonders intensive Wunsch, die FPÖ zu dämonisieren. Und ich finde, die FPÖ wird zu Recht dämonisiert. Da gibt es vieles, was einem wirklich als Demokrat die Grausbirnen aufsteigen lassen kann. Aber die ÖVP, die einfach daneben, also einerseits versucht tatsächlich halt Rhetorik, Kommunikation und Themen der FPÖ zu übernehmen und dann genau davor warnt, dass die Partei, die diese Themen, diese Rhetorik und diese Kommunikation setzt, so gefährlich ist, das wird sie nicht ausgehen. Also ich will jetzt dem Herrn Hanger da nicht in seine Strategiepläne reinpfuschen. Ich hätte ihm persönlich empfohlen, beim Mäcki zu bleiben, weil da hat man leicht erkennt. Aber
ich glaube, das haben Sie mit dem Herrn Hanger sogar schon mal hier im Haus direkt besprochen. Er fand das eigentlich sehr lustig. Nein, aber irgendwas wird man sich dabei denken. Also das wird jetzt nicht nur als Spaß an der Unfähigkeit entstehen, garantiert nicht.
Dahinter, aber das ist eine Logik, erschließt sich
Herr
Schütze, mir nicht.
Die Playmobil-Variante der FPÖ sei die ÖVP. Können Sie das so stehen lassen?
Also, das kommentiere ich jetzt einmal nicht, dass man Missstände aufdeckt und Missstände thematisiert, halte ich für extrem richtig. Ja. Sonst wird es immer kritisiert, dass man sagt, da hat keiner was gesagt. Ja. Jetzt, wo jemand etwas sagt, ist auch nicht recht, also ist eh wurscht. Ja. Ich halte es für notwendig und korrekt zu sagen, okay, Herbert Kickl wird immer stärker irgendwie vom Jäger zum Gejagten. Ja. Und das passt da hinein zu sagen, okay, wie war das mit den Zahlungen? Wie war das mit der Verbindung zu einer Werbeagentur? Wie ist das mit den Verbindungen zu in Wahrheit größten Spionageskandal der letzten 20, 30 Jahre in der Republik? Und hier den vermeintlich Führenden in Meinungsumfragen auch zu kritisieren und dementsprechend politisch aufs Ziel zu nehmen, ist ganz normale politische und, glaube ich, auch richtige Arbeit.
Es ist nur so wahnsinnig kompliziert, dieser Sachverhalt der Ideenschmiede. Also das, was ihm der Herr Hange jetzt vorhält, ist eine, glaube ich, 10 Jahre alte von Florian Klenk im Falter, der einst publik gemachte, durch Gerichtsurteile beschiedene und jetzt noch einmal nicht hochgekochte, aber aufgekommene Causa, die so schwer zu durchsteigen ist für viele, weil es so vertrackt ist, dass der Herr Hanger es zwar heute leidlich versucht hat darzulegen, da würde ich widersprechen, ob der Kickl jetzt schon vom Jäger zum Gejagten wird. Man versucht ihm halt irgendwie ein bisschen ans Zeug aber zu flicken. Ob sich diese Patzer oder diese Schrammen, die man ihm da, oder diese Erklärungsnoten, die man ihm bringen will, das muss jetzt schon noch eine längere Weile dauern, damit sich das, glaube ich, an ihm, also dass er davon Schaden nimmt, respektive die Partei gröberen Schaden nimmt.
Ich finde den Gedanken sehr, sehr gut, den möchte ich gerne besprechen. Ist jetzt wirklich schon Herbert Kickl vom Jäger zum Gejagten geworden? Kann da was haften bleiben? Und? Das werden wir auch besprechen nach einer kurzen Pause. Bitte bleiben Sie bei uns. Es geht ziemlich sicher spannend weiter. Willkommen zurück bei Wild umstritten heute mit Johann Hager, mit Gregor Schütze und mit Thomas Maurer. Wir diskutieren gerade, Herbert Kickl, ob du da jetzt irgendwie vom Jäger zum Gejagten langsam aber sicher werden könnte. Und Herr Maurer, Frau Hager hat schon versucht, da gibt es jetzt irgendwie diesen Komplex der Ideenschmiede. Das ist jetzt nicht unbedingt die neueste Geschichte. Andreas Hanger von der ÖVP, wir haben ihn vorhin gesehen, hat da 10 Fragen gerade an Herbert Kickl, 8 davon handeln von dieser Causa Ideenschmiede. Da soll ihm Kickl an einer Werbeagentur beteiligt gewesen sein oder es noch immer sein, keine Ahnung, die vom damals blauen Land Kärnten reihenweise Aufträge bekommen haben soll. Sie kennen den Fall ja auch.
Die hatten die großartige Idee, das ist, glaube ich, sogar für Österreich erstmalig gewesen, die Kickback-Zahlungen in den Verträgen, also vertraglich festzulegen, dass es 20% Kickback für jeden Auftrag, den das Land Kärnten der Ideenschmiede gibt. Das steht in den Verträgen, das ist ausjudiziert. Es ist halt so, dass das könnte für die ÖVP halt auch wieder zurückfallen, weil obwohl damals es Zeugenaussagen gab, beeidete das Geld in Bauer von der Ideenschmiede in die FPÖ nach Wien gebracht wurde, dass der Herr Kickl der Teilhaber ist. Das wurde unter dem schwarzen Justizminister und vom Herrn Oberstaatsanwalt Bilnacek, die Staatsanwaltschaft wollte anklagen, der Herr Bilnacek hat gesagt, nicht einmal einvernehmen. Mhm. Wir können den Herrn Bilnacek dazu nicht mehr befragen, aber das sind alles Dinge, hatten wir noch eine Fernsehsendung, wir haben das Haus besucht, wir haben dort eine unterschiedliche Eigentümertafeln angebracht, damit man Multiple Choice, also wenn er nicht dazugekommen ist, dass er es draufstellt, wir haben 4 verschiedene Eigentümer draufgeschrieben, da kann man dann runterglauben, damit man es einfach nur das Richtige stehen lässt. Wir haben schon was gesagt damals, die Medien sind nicht aufgesprungen, auch von der Volkspartei habe ich damals keine Empörung darüber gehört. Man hat versucht, es so low-key wie möglich zu halten. Mhm. Und es war auch die Volkspartei, die sehenden Auges den Herrn Kickl zum Innenminister gemacht hat. Und der heutige Bundeskanzler, damalige Innenminister, hat auch bei der BVD-Causa gesagt, na, das war eine Abstimmung mit uns. Das ist schwierig, da jetzt eine und ich meine, ich finde all das verheerend und ich finde, Politiker mit spätestens nach der BVD-Geschichte ist jemand wie der Herr Kickl in der Spitzenpolitik sowieso nicht mehr tragbar, aber das ist für FPÖ-Wähler halt kein Kriterium. Aber dass man jetzt aus der ÖVP so tut, als wäre da plötzlich was aufgeplatzt, was keiner ahnen konnte, das ist ein bisschen lieb.
Ja?
Gern.
Ja, na, bitte. Also ich hatte es raus, Sie haben ja auch vorher gesagt, Herr Schütze, dass es schon Sinn macht, hier Dinge aufzudecken. Ich glaube, da sind wir ja auch alle am Tisch einer Meinung. Aber könnte das für die ÖVP nicht so werden, wie es der Herr Maurer jetzt darstellt? Das reißt womöglich die ÖVP oder der Herbert Kickl, so der fallen sollte, der reißt dann die ÖVP gleich mit?
Also ich lerne ja vom Herrn Maurer heute, im Zweifel ist die Vergangenheit, die Frau Gehrer und die Vergangenheit schuld. Aber jedenfalls die ÖVP, ja? Egal, was sie heute tut. Lass mal so stehen, ist okay. Ich konzentriere mich lieber auf die Dinge, die heute zählen. Und ich finde, wenn man den in Meinungsumfragen führenden Parteichef kritisiert, sei es jetzt mit Dingen, die ein bisschen in der Vergangenheit liegen, wie die Causa Ott, ja, der Riesenspionageskandal, der in Wahrheit voll auf dem Kickl draufpickt, weil in Wahrheit muss man ihm die Frage stellen, entweder hast du davon gewusst, ja, weil über jene, weil es war sein engster Mitarbeiter über Jahre, Wenn er davon gewusst hat, ist er mittendrin. Hat er nicht davon gewusst, muss man ihn fragen, hast du die eigene Partei nicht im Griff? Weil wenn der engste Mitarbeiter in den Spionageskandal verwickelt ist und du selber kriegst nicht mit, wie hast du nur deine Partei dann im Griff? Also einmal Ideenschmiede, einmal die Spionagegeschichte und ich glaube, dann kommen noch ein paar Geschichten.
Dann gibt's noch den.
Wir haben ja noch gar nicht richtig Wahlkampf, ne?
So, ist eh schon alles so. Und um die Frage zu beantworten, ist es richtig, ihn jetzt zu kritisieren und hier versuchen, politisch unter Druck zu bringen? Ja, selbstverständlich.
Ja, aber sind Sie da keine Gefahr auch für die ÖVP womöglich selbst? Weil vor Herbert Kickl als Innenminister, nach Herbert Kickl als Innenminister, waren Sie ÖVP-Innenminister.
Ja, aber deswegen geht ja die ÖVP jetzt auch von dem Egisto-Ott-BVD-Kiste eher weg Richtung Kickl-Files, weil das Innenministerium wurde ja jahrzehntelang von der ÖVP geführt. Das ist, also handwerklich ist das ja klug, aber da muss ich auf diesem Thema draufbleiben, bis es sich so lang und breit bei der Bevölkerung gefestigt hat, dass sich in diesen Umfragen möglicherweise irgendetwas tut. Ich glaube, was jetzt Stand der Dinge ist, und das wird ja nie abgefragt, ich befürchte, dass das Bild, das die Politik gerade querbeet abgibt, dazu führen wird, dass wir eine ganz schlechte Wahlbeteiligung haben werden und dass alle abbeißen werden, weil man sich mit Grauen von allen Parteien abwendet, weil die sagen, die backeln eh alle miteinander, es ist wurscht, welche Farbe, es ist wurscht, in welchem Ressort, es ist wurscht, zu welcher Zeit, dass es zu einer Entpolitisierung eigentlich der Bevölkerung führt und das ist das, was sich keine dieser Parteien wir als Gesellschaft nicht wünschen können.
Aber Herr Maurer, die FPÖ hat ja natürlich auch hier etwas zu sagen und die hat zum Beispiel bei dieser Chaos Ideenschmiede folgende Aussendung gemacht. Hier heißt es, schon bei seiner Befragung im Untersuchungsausschuss, da war ja Herbert Kickl schon vorgeladen, ist auch gekommen, habe FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl unter Wahrheitspflicht ganz klar festgehalten, dass er weder an der besagten Werbeagentur noch an einer Immobilie in Klagenfurt beteiligt ist und daher logischerweise auch keinen Euro daraus bezogen hat. Wenn ich jetzt FPÖ-Wählerin, FPÖ-Wähler bin, sage ich, na klar, das sind jetzt gegen Herbert Kickl, weil er ja für mich ist.
Weil er für Sie, ja. Das ist also dieses Trump-Argument, er könnte auf der Fifth Avenue jemanden erschießen und keine Wähler verlieren, gilt weitgehend speziell für die FPÖ natürlich auch. Also da ist sogar, würde es tatsächlich so sein, dass Herbert Kickl zum Gejagten wird, würde ihm das wahrscheinlich bei seiner Klientel sogar helfen. Also das war ja immer ein Hand-in-Hand-Arbeiten von, also das, die beste Wahlwerbung für einen Haider war schon, wenn man ihn dämonisiert hat. Und also ich glaube, damit das große Teile des Protestwählerpotenzials nicht aus Gründen, aus rationellen, dass die Listen haben von Gründen, warum sie FPÖ wählen, sondern um einer dumpfen Allgemeinstimmung Ausdruck zu verleihen. Und da helfen Fakten und Details, also bei der wirklichen Kernschicht, wenig. Bei dem, was über diese Kernschicht jetzt da ist, wenn diese Umfragen stimmen sollten, dass das so Richtung 28% ist, kann vielleicht das eine oder andere verfangen. Da würde ich persönlich aber vielleicht sogar noch stärker drauf setzen, dass Herbert Kickl einfach als Person in seinem Auftreten, in seiner Mimik, in seiner Rhetorik was Erschreckendes hat. Stärker als seine beiden Vorgänger. Der Dr. Haider konnte sehr charmant sein und der Hatze Strache war ein einfacher Mann, so wie wir. Also das hat irgendwie funktioniert. Aber der Kickl ist... so wie der, wir wollen, glaube ich, nur ganz wenig sein.
Ja, aber das ist natürlich auch subjektiv. Herr Kickl kann sich jetzt gerade nicht wehren.
Nein, man muss auch widersprechen, weil es sind ja nicht 29% dumpfe Menschen, die irgendwie nicht bis 13 zählen können.
Nein, ich sage, es gibt ein Kernspektrum. Und
ja, also man muss das ja, also es gibt Gründe und es gibt auch sachpolitische Inhalte, die man mit der FPÖ trefflich diskutieren kann und die auch Deckungsgleichheiten mit der ÖVP haben, und zwar zu 100%. Es steht ihnen nur eine Person vor, die einfach wahnsinnig umstritten ist und damit auch wahnsinnig nicht gut spielt, so wie der Herr Haider das auch gemacht hat. Deswegen glaube ich, weil vorher die Frage war, es lässt keinen Rückschluss zu, was die Innsbruck-Wahl oder Salzburg-Wahl betrifft, weil ich glaube, mehr denn je wird auch die jetzige Wahl eine Persönlichkeitswahl sein. Und dann werden die Menschen genau aus besagten Gründen, die für Sie jetzt gegen den Herbert Kickl sprechen, für den Herbert Kickl sprechen. In der Wählerschaft.
Und abschließende Frage an Sie, Herr Schütze. Natürlich wird die ÖVP versuchen, jetzt konservativ denkende Menschen, rechtsdenkende Menschen jetzt von der FPÖ wieder abzuziehen. Glauben Sie, kann das funktionieren, indem man das so Feuer rüberschießt?
Absolut, weil es geht ja darum, ihn zu demaskieren. Es geht ja darum, aufzuzeigen, dass der vermeintliche Saubermann Herbert Kickl, der uns ja tagtäglich quasi die Regierung kritisiert, dass der selber recht viel Dreck am Stecken hat. Mhm. Ne? Und ich glaube schon, man darf die Wähler, das sage ich immer, man darf die Wähler A nicht unterschätzen und B sie nicht für so blöd halten. Mhm. Und ich glaube, dass Herr und Frau Österreicher schon in der Lage sind zu erkennen, halt, da gaukelt uns jemand etwas vor. Nein, das ist nicht ehrlich, was hier jemand vorhat. Und das gehört thematisiert und das ist im Prinzip auch der normale politische Diskurs.
Da habe ich die Sorge, die teilt vermutlich Johanna Hager mit mir, dass viele Wählerinnen und Wähler irgendwie sich schon auf die Suche begeben, wer gaukelt mir gerade nichts vor. Na? Aber gut, das werden wir dann natürlich sehen und schauen einfach zu unserem nächsten Thema. Österreich, und das wird Sie sicherlich beruhigen, ist sicher kein Land der Faulpelze. Das sagt Christoph Neumeier, der Generalsekretär der Industriellen Vereinigung. Aber Herr Neumeier sagt auch, wir müssen mehr arbeiten und nicht weniger. Statt Arbeitszeitverkürzung, das ist die falsche Grafik, aber die kommt gleich, da ist es schon die richtige. Also wir müssen mehr arbeiten und nicht weniger. Statt Arbeitszeitverkürzung braucht es im Gegenteil eine 41-Stunden-Woche. Aus Sicht der Unternehmen wäre die Erhöhung der Arbeitszeit, Achtung, ohne natürlich. Lohnausgleich, natürlich, sagt Thomas Maurer, also ohne Lohnerhöhung gedacht. Aber das muss jedenfalls bei den Kollektivvertragsverhandlungen diskutiert werden. Das betrifft auch die Unzahl an Feiertagen. Ich habe das Gefühl, da möchten Sie was sagen, Herr Maurer.
Ich kann nicht schon wieder den Joker ziehen.
Wen würden Sie
also
anrufen?
Theoretisch, soweit ich weiß, ist es absolut legal, sogar mehr als 41 Stunden zu arbeiten. Man kriegt dann halt Überstunden ausbezahlt. Darum scheint es im Wesentlichen zu gehen, das zu vermeiden. Und ich glaube, das ist halt der Versuch jemandes, der öffentliche Kommunikation zu machen hat, für eine Interessensvereinigung, die sich mit ein bisschen scharfer Rhetorik an der Nonsensgrenze zu profilieren. Ich glaube nicht, dass er selbst damit rechnet, dass das auf breiter Ebene diskutiert auch nur wird.
Gut, wir diskutieren mal drüber, Herr Schütze. 41 Stunden statt 32 Stunden, wie von Andreas Babler gefordert.
Naja, also ich kann den Vorstoß schon verstehen, weil es geht ja darum, die Debatte jetzt erstmals in eine völlig andere Richtung zu lenken. Weil den, Verzeihung, aber wir sitzen ja da, um auch eine persönliche Meinung zu teilen,
natürlich,
um den völlig verrückten Vorstoß von den 32 Stunden, die sich dieses Land hinten und vorn A nicht leisten kann, die der Arbeitsmarkt nicht aushält, die den Standort kaputt machen würde, einmal in eine andere, also diese Debatte in eine andere Richtung zu lenken, zu sagen, okay, wir brauchen, und das steht ja dahinter, wir brauchen eine massive Incentivierung, Leute für Vollzeit zu beschäftigen. Wir brauchen eine massive Incentivierung hinsichtlich beispielsweise Überstunden steuerfrei zu machen und vor allem auch Lohnkosten zu senken. Ist das der Vorstoß dazu? Ja? Ob da jetzt die 41-40 oder die Vollzeit rauskommt, alles, was mehr an Arbeit derzeit ist, ja, in einer Situation, wo wir einen massiven Fachkräftemangel haben, ist per se für den Standort gut. Und wie gesagt, ist ein klarer Kontrapunkt zu diesen verrückten 32 Stunden, wo alle Ökonomen quer durch die Bank sagen, das geht sich sowieso nicht aus. Das kann sich dieses Land nicht leisten. Und wenn wir Standort und Wohlstand unserer und der unserer Kinder nicht aufs Spiel setzen wollen, müssen wir genau in diese Richtung gehen.
Das Großartige ist aber, dass es ja natürlich nicht diskutiert werden wird, wie wir das ja schon wissen. Ne? Also jedes Mal, wenn diese Diskussion kommt, egal ob 32 oder 41, bleibt Ping, Ping und dann ist es vorbei.
Darf ich zumindest mal ein Ping dazu steuern? Andreas Babler war ja zuvor in heiß umfädelt und da haben wir natürlich auch zu diesem 41-Stunden-Vorschlag gefragt. Das ist mal zumindest das eine Ping. Mhm.
Ja, das mit 41 ist, glaube ich, nur ein trauriger Gag. Also wenn das jemand hört, der greift sich ja auf den Kopf sozusagen. Jeder, es gibt ja auch in den Umfragen relativ viele Mehrheiten auch für die Arbeitszeitverkürzung, dort, wo es am schwersten ist zu beginnen, ist eine Frage des Respekts. Und ich glaube, den Leistungsbegriff muss man auch definieren. Es sind schon die Menschen, die jeden Tag aufstehen und ihre Leistung bringen und arbeiten. Und beispielsweise, wenn die Arbeitsbedingungen auch besser werden, die Arbeitsqualität auch steigt, dann gibt es ein gemeinsames Interesse mit der Wirtschaft. Viele Wirtschaftsgroßbetriebe sind vorangegangen. Die haben die Arbeitszeiten schon verkürzt.
Ich kann das Argument des Herrn Babler einfach in sich, ist es mir nicht logisch und nicht nachvollziehen. Weil ich muss nicht der Herr Knill sein oder der Herr Maurer, also IV-Präsident oder Wirtschaftskammerpräsident, die ja auch schon gesagt haben, würden wir dem jetzt nachgeben oder nachgehen. Was hat denn das? Die logische Konsequenz ist, die U-Bahn-Fahrer, weil wir vorher so viel gesprochen haben, die Lehrer, wenn wir alle weniger arbeiten, wird all das, was wir kennen, vom Krankenhaus über den Polizisten bis zum Restaurant, das eh schon jetzt zu hat, weil es kein
Personal mehr findet.
Genau.
Ja. Aber Herr Maurer, woher kommen dann diese 32 Stunden, wenn wir da also über das gerade reden? Also da sagt auch Herr Schütze, da sagen tatsächlich viele Ökonomen...
Weil es eine populistische Forderung ist, die so und so nicht einfach, das ist, dafür muss ich weder Ökonom sein noch Politiker sein, das geht sich einfach nicht aus. Was mich in der ganzen Diskussion aber noch unfassbar viel mehr stört und worüber nie gesprochen wird, ist, dass Arbeit zumindest in Deutschland viel mehr diskutiert als bei uns, gilt auch als Kritik an die Medien, wiewohl wir es im Kurier hatten, ein Interview mit Rüdiger Maas, sein Generationenforscher, der auch das lang und breit analysiert und erklärt, dass wir es mit einer Entwertung des Begriffs der Arbeit zu tun hat. Arbeit ist irgendwie nur mehr Bürde und Last und wir können nicht mehr davon ausgehen, dass Arbeit irgendwie was Lässiges ist, weil ich würde jetzt ungestürzt meinen, die Herren, die hier sitzen, arbeiten auch gern einmal drüber und mehr, weil ihnen die Arbeit
aber
Spaß
da muss man
macht
dann,
und sie dafür entlohnt werden.
Ja, nein, aber da muss man, aber genau, aber das ist der springende Punkt, der wenn die Arbeit Spaß macht, ich gehe mal davon aus, dass wir vier, die wir hier so sitzen, tatsächlich einen Beruf machen, den wir machen wollen. Ja, und der uns irgendwie auch
erfüllt.
Und dann
erfüllt. Ist es dir aber manchmal aber auch wurscht, ob du eine Stunde länger arbeitest. Und ich bin jetzt nicht der Vertreter von den vorher genannten, sondern ich frage mich, welche Grundeinstellung diese Gesellschaft zum Thema Arbeit und Entlohnung hat.
Gut.
Herr Maurer, naja, das hat vielleicht damit zu tun, dass Menschen jüngeren Baujahrs, die in den Arbeitsmarkt eintreten, sich die Illusion gar nicht mehr machen. Wenn du anschaust, wie sich Immobilienpreise entwickelt haben, dass du irgendwann einmal, wenn du lang fleißig sparst, eine Eigentumswohnung hast, das ist für Normalverdiener mittlerweile, weil halt der Kapitalmarkt in die Immobilien gedrängt hat und das Teil einer doch globalen Umverteilung von unten nach oben ist. Das heißt, es dämpft die Motivation. Du kannst, wenn du viel arbeitest, kommst du über die Runden.
Aber die Motivation des 20-jährigen Thomas Maurer, ich muss mir eine Eigentumswohnung leisten oder war es einfach?
Meines Vaters war noch ein Haus zu bauen, der hat seine Gesundheit verbrennt dabei, das war generationentypisch.
Aber man kann doch einfach arbeiten, auch einfach um Geld zu verdienen, um sich das Leben leisten zu können, das man sich leisten will und nicht immer dieses jetzt auch insbesondere von der ÖVP suggerierte, ich muss mir unbedingt
Die meisten gehen davon aus, dass sie das Leben, das sie führen wollen, sich nicht leisten werden können mit Arbeit.
Dem widerspreche ich. Das glaube ich einfach nicht. Wir erzählen diese Geschichte nur so lange, bis wir alle glauben, dass sie wahr ist.
Ich glaube, man muss es ein bisschen differenzieren. Also zum einen, das wird vielleicht der Herr Maurer interessant finden, fand ich nämlich auch den Herrn Helmenstein, mit dem der Christoph Neumeier von der IV heute aufgetreten ist, der genau das argumentiert, was Sie auch gesagt haben. Nämlich, dass es eine ratlosere Perspektive von jungen Menschen gibt, warum sollen sie arbeiten? Ja? Also so dieses, was kann ich mir denn noch leisten mit meiner Arbeit? Da gibt es eine Unsicherheit bei einer jungen Generation, die eine ältere Generation nicht hat. Der Punkt ist nur der, also ich auch als Unternehmer, auch mit Angestellten, würde wahnsinnig gerne meine Mitarbeiterinnen mehr zahlen. Kein Problem. Dann würde ich gerne von der Politik hören, was tut die Politik, um meine Lohnnebenkosten zu senken? Weil es geht ja nicht darum, dass wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht mehr zahlen wollen, sondern wir müssen ja anders kalkulieren. Ja? Es geht ja darum, wie kann ich den Mitarbeiter verdienen? Und das ist eine Steuerfrage. Ja? Ich brauche auch nicht mehr Förderungen als Unternehmer. Ich hätte einfach nur gern runter mit den Kosten auf Arbeit, um Unternehmer zu motivieren, einfach mehr Arbeitsplätze zu schaffen. Das unterschreibt jeder Unternehmer sofort.
Ja, aber da heißt dann sofort wieder von der Gegenseite, na, das ist wahnsinnig, dann bricht die soziale Kälte aus. Weil das war ja die Debatte.
Ich meine, ist die Frage, wie man es durchrechnet. Also meines Wissens haben die Unternehmensgewinne, außer vielleicht das im kleineren, mittleren Bereich, aber größere Unternehmen, sind sehr gut durch die Pandemie gekommen, was man so weiß. Und es ist die Frage, ob wir haben eine unglaubliche Produktivitätssteigerung in den letzten Jahrzehnten erlebt, haben aber immer noch ein Steuersystem, das die Hauptlast der Arbeit aufbürdet. Also nicht sozusagen der Wertschöpfung, sondern der Arbeit. Und zuerst einmal gesagt, da reden wir heute nicht drüber, aber das wird sich vermutlich nochmal verschärfen. Es wird vermutlich mit neuen Technologien Produktivitätsfortschritt nochmal irre sein und vielleicht wird sich das mit dem Arbeitsfachkräftemangel dann bald einmal erledigt haben, was auch keine besonders erfreuliche Perspektive ist, weil dann viel mehr Menschen nicht in Arbeit sind und spätestens dann müsste ich das Steuersystem sowieso von der Arbeit weg auf die Wertschöpfung umlegen. Mhm. Vielleicht hätte man damit ein bisschen früher anfangen können, weil jetzt ist es natürlich so, wenn ich die Lohnnebenkosten senke, dann fällt das wo. In Deutschland sudert niemand mehr über die hohen Lohnnebenkosten. Dafür rennen die jetzt in eine Welle von Altersarmut, die sie gewaschen hat, weil die Pensionen nicht mehr funktionieren. Weil da so
unsere
viel
Pensionen werden auch nicht funktionieren, aber darüber reden wir heute auch noch nicht.
Also, aber in Deutschland geht es mit der nächsten Pensionswelle los. Ein deutscher Facharbeiter, der selber verdient hat in seinem Leben und die gleichen Einkommen hat und die gleichen Jahre, kriegt jetzt schon in Deutschland etwa die Hälfte von dem, was in Österreich ist, wenn er nicht in irgendeiner dieser diversen, und die meisten davon sind gefloppt, Zusatzrenten, die dann jeder
Arbeitnehmer... Aber ganz kurz noch, wir sind schon am Ende der Sendung, Herr Schütze, bitte.
Einen Satz noch, und jetzt zitiere den Herrn Babler, weil er sagt dann immer, wenn es um die Debatte am Arbeitstag geht, dann argumentiert Andreas Babler immer mit dem Respekt vor Arbeit oder dem aus seiner Sicht mangelnden Respekt. Mhm. Ich würde das gern umdrehen. Ich habe den höchsten Respekt vor Arbeit, aber ich hätte gern, dass die Vollzeitbeschäftigung sich einfach extrem auszahlt für die Menschen. Ja, das ist okay, wenn ich Vollzeit hacke, auf gut Deutsch, ja, dann verdiene ich ja ordentlich was dabei und dann kann ich mir etwas aufbauen und auch schaffen. Ich glaube, das ist der Sukkus in einem Satz, wo wir hin zurück müssen.
Wer hat denn, abschließende Frage, ich überlege die ganze Zeit, da gab es doch dieses Zitat, frag nicht, was dein Land für dich tun kann.
John F. Kennedy.
Abschließend, vielleicht wäre es aber eben gut, dass es nicht nur die Österreicherin der Österreicher überlegt, sondern vielleicht auch die Politikerin der Politiker. Gut, damit sind wir hier am Ende. Vielen herzlichen Dank, das ist mir fast zu schnell gegangen, so spannend war das mit euch Ihnen. Dankeschön, Johanna Hager, dankeschön, Dank. Gregor Schütze, dankeschön, Thomas Maurer. Danke natürlich auch an Sie. Andreas Babler habe ich schon angesprochen. Wenn Sie das heiß umfedert Interview, das Interview des Tages sehen möchten, dann jetzt einfach dranbleiben. Wenn Sie jetzt was anderes zu tun haben, auf Join können Sie es jederzeit nachschauen. Morgen sind wir dann wieder zurück mit einem Sendung und einem Premierengast, wie wir finden. Neos-Gründer Matthias Strolz wird dann doch wieder mal ins Fernsehen gehen. Das macht er morgen Abend bei uns. Dann begleitet vom Profil-Chefredakteurin Anna Thalhammer und SPÖ-Legende und Kommunikationsmanager Joe Kallner. Wir sind morgen um 21 Uhr wieder für Sie da.